SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Eigentlich war es ja schon längst beschlossene Sache. Schluss mit der ewigen Uhrenumstellerei. Das Problem ist nur, die EU, die kann sich nicht einigen, auf welche Zeit, ob Sommer- oder nun Winterzeit, wir zurückgehen sollen. Und eine Lösung ist erstmal nicht in Sicht. Was die Menschen in Ulm davon halten, hat meine Kollegin Jorina Stuber nachgefragt.
Ich selber habe relativ wenig Probleme damit, aber ich weiß, dass in meinem Bekanntenkreis etliche Leute damit kämpfen, dass der Körper da reagiert.
Och, mir ist das völlig egal. Ich habe da keine Probleme damit. Ich habe mich daran gewöhnt, dass es so ist und finde es von dem her angenehm. Wegen mir kann es so lassen.
Ich bin dagegen, weil das ganze Theater mit dem Vor- und Zurückstellen, also ich finde die Vorstellung, die man davon hatte, dass man da Energie mit einsparen kann und ähnliche Dinge, das hat es nicht gebracht. Und insofern finde ich, dass das eine sinnlose Aktion ist.
Allein der Rhythmus ist durcheinander. Unterm Strich bringt es definitiv nichts.
Ich habe Probleme mit der Tabletten einnehmen, weil manche Tabletten muss ich immer in einem bestimmten Abstand einnehmen. Die Übergangszeit ist immer ein bisschen schwierig, da muss ich aufpassen.
Es ist halt so, wie es ist und am Anfang ist es immer ein bisschen schwieriger, aber man gewöhnt sich dann nach ein paar Wochen immer dran.
Ist bescheuert, seit Jahrzehnten. Die war bei der Einführung schon nicht richtig und ist jetzt auch nicht richtig. Ich sehe es nicht ein, warum man sich in der Welt Probleme macht, die gar nicht sein müssten. Eine Uhrzeit. Warum nicht?
Eine Stunde länger schlafen. Für mich war das heute Nacht natürlich ganz nett. Für meinen Kollegen von der Nacht, für Christian Rönnspieß, war das eher schwierig. Oder überhaupt für alle, die zum Beispiel in der Nacht im Krankenhausdienst hatten. Die haben wahrscheinlich mit Grauen zugesehen, wie der Zeiger um eine Stunde zurückgedreht wurde. Dabei sollte mit dem ewigen Wechsel schon längst Schluss sein. Warum das nicht der Fall ist, weiß Daniel Schlemper.
In Deutschland erhoffte man sich Ende der 70er Jahre, dass man durch die Einführung einer Sommerzeit Energie sparen könnte. Klingt doch erstmal logisch. Wenn es im Sommer abends länger hell ist, müssten wir ja eigentlich weniger elektrisches Licht brauchen. Doch die Rechnung geht laut aktuellem Kenntnisstand nicht auf. Stattdessen klagen viele Menschen über Schlafprobleme unmittelbar nach den Umstellungen. Grund genug, das Uhrenspiel zu beenden. Dafür sprachen sich 2018 auch viele Bürgerinnen und Bürger in einer Umfrage der Europäischen Kommission aus. Auch wenn mehr als die Hälfte der Befragten aus Deutschland kamen, schlussfolgerte der damalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker daraus:
Die Menschen wollen das, wir machen das.
Ein Jahr später stimmt auch das Europaparlament der Abschaffung zu. Die EU-Institutionen sind damit jetzt erstmal durch mit dem Thema. Das sagte auch der Kommissionssprecher Adalbert Jahns vergangenes Jahr.
The last discussion took place in 2019. And the ball remains in the court of the member states.
Der Spielball liege bei den Mitgliedstaaten. Und genau da hakt es. Die Länder müssen nämlich jedes für sich entscheiden, ob die Sommer- oder Normalzeit bei ihnen Standard wird. Gleichzeitig soll laut Kommission aber auch kein Flickenteppich entstehen, also ein willkürliches Durcheinander von Normal- und Sommerzeitzonen. Das zuständige Ressort der EU-Kommission teilte uns mit, dass sie weiterhin auf die Entscheidungen der Mitgliedstaaten warten. Zumindest hätten sich aber bereits einzelne Länder intern über das Thema beraten. Auch der deutsche EU-Abgeordnete Markus Ferber sieht die Länder in der Pflicht und appelliert direkt an die Bundesregierung in Berlin. Das künstliche Drehen an der Uhr gehöre so schnell wie möglich abgeschafft, schreibt der CSU-Politiker in einer aktuellen Pressemitteilung. Viele Mitgliedstaaten sehen das aber anders. Die Auswirkungen der Abschaffung der Zeitumstellung seien nicht ausreichend untersucht worden, hieß es aus dem Rat der EU. Auch die Grünen-Abgeordnete Anna de Parnay-Grunenberg wartet auf eine Ansage aus Brüssel.
In der Bringschuld ist ganz, ganz klar die Kommission. Die muss quasi zusammen mit dem Rat überlegen Sie ja immer, welches Working-Programm Sie jetzt rausbringen. Und es muss quasi zwischen Kommission und Rat eine Einigung geben. Jetzt bringen wir das Dossier mal raus.
Laut de Parnay-Grunenberg plädiert die Grünen-Fraktion im Europaparlament für eine einheitliche Regelung, die aber auch die tatsächlichen Sonnenstunden besser berücksichtigt. Mit einer Einigung rechnet sie aber so schnell nicht.
Ich hoffe, dass wir in der nächsten Legislaturperiode diese Knobelaufgabe irgendwann mal wirklich angehen, weil wir haben gesellschaftlich viel größere und viel knobligere und viel schwierigere Themen eigentlich zu regeln. Es sollte einfach möglich sein. Wir sind es letztendlich ja dem Willen der Bürger und Bürgerinnen schuldig.
Am Ende ist seit 2019 also eigentlich nichts passiert. Die Kommission sagt den Ländern, ihr müsst, aber bitte so, dass alles gut läuft. Und die Länder machen entweder nichts oder sehen die Verantwortung bei der Kommission. Stellt sich also die Frage, ob es die Zeitumstellung in den nächsten Jahren schafft, nochmal an Priorität dazuzugewinnen.
Wie gesagt, eine unendliche Geschichte, die Sache mit dem Zeitwechsel. Könnte man ja sportlich sehen, aber ist vielleicht auch nicht so der richtige Weg angesichts der vielen Gesundheitsprobleme, über die die Menschen klagen. Welche gesundheitlichen Probleme es konkret geben kann, darüber habe ich mit Dr. Albrecht Forster gesprochen. Er ist Schlafforscher, Leiter des Swiss Sleep House des Universitätsklinikums in Bern und forscht zur Verbesserung des Schlafes von Krankenhauspatienten. Und ich habe ihn gefragt, Herr Forster, wie hoch ist denn eigentlich in etwa der Anteil der Menschen, die mit der Zeitumstellung Schwierigkeiten haben und dann auch eben Probleme bekommen?
Ja, laut einer Umfrage der DRK in Deutschland klagen so etwa ein Drittel der Deutschen über Probleme.
Ein Drittel, das ist ja doch eine ganze Menge. Und was kann man sagen, welche Art von Problemen treten dann besonders häufig auf?
Die meisten fühlen sich so, wie wenn wir zu wenig Schlaf bekämen, also schlapp, müde, Konzentrationsprobleme und sie sind leichter reizbar. Also genauso wie wenn wir ein bisschen übernächtet sind oder schlecht geschlafen haben. Und das ist ja auch das, was die Menschen tun. Sie schlafen schlechter nach der Zeitumstellung.
Muss man denn eigentlich unterscheiden? Gibt es, also Sie haben eben beschrieben, diese körperlichen Erscheinungen, dass man sich schlapp und müde fühlt und so, gibt es aber auch psychische Belastungen, die mit der Zeitumstellung verbunden sind?
Geht beides einher. Körperliche und psychische Belastungen sind ja eigentlich das Gleiche. Am Ende ist unser Gehirn für unsere Psyche. Ja? Und wenn dort die Neurotransmitter durcheinander geworfen werden oder wir eben halt schlechter geschlafen haben, dann sind wir am nächsten Tag reizbar und dann macht sich das als psychisches Symptom bemerkbar. Aber ich würde da jetzt als Biologe nicht unterscheiden zwischen körperlich und psychisch eigentlich.
Jetzt kann man ja sagen, es handelt sich nur in Anführungsstrichen um eine Stunde. Warum bringt denn diese Abweichung den Bio- oder den Schlafrhythmus so aus dem Lot?
Machen wir mal ein ganz einfaches Gedankenexperiment. Ich nehme jetzt einfach mal an, Sie gehen jeden Abend um 22 Uhr ins Bett, so wie das der Otto-Normalverbraucher in Deutschland macht. Und dann würde ich Sie bitten, von nun an immer eine Stunde früher ins Bett zu gehen und eine Stunde früher aufzustehen. Und das wäre für einige Menschen doch eine deutliche Herausforderung. Es sind ja auch nur ein Drittel der Menschen von der Zeitumstellung betroffen. Und die Folge ist dann, dass wir schlechter einschlafen können, weil wenn wir nicht zur gewohnten Zeit ins Bett gehen, schlafen wir schlechter ein. Und wenn wir früher aufstehen, dann sind wir morgens noch nicht ausgeschlafen, sind wir etwas müde. Und das braucht dann eben halt ja so etwa eine Woche, bis man sich da umtrainiert hat.
Kann man denn sagen, gibt es nicht vielleicht auch positive Begleiterscheinungen bei der Zeitumstellung?
Bisher sind mir positive Begleiterscheinungen eigentlich nicht bekannt.
Was kann man denn nun tun, wenn man also solche Schlafstörungen hat oder wenn der Biorhythmus sich gar nicht so mehr richtig einrenken will?
Ganz wichtig ist sowieso, Rhythmen klar beizubehalten, das Tageslicht zu suchen. Und wie gesagt, die Herbstumstellung ist tendenziell positiv. Im März kann man eigentlich den Leuten empfehlen, in den ersten Tagen nicht direkt eine ganze Stunde früher aufzustehen oder vielleicht eine halbe Stunde für zwei Tage und dann nach zwei weiteren Tagen dann eine halbe Stunde früher, sodass man so ein bisschen flacher ist. Die meisten Probleme haben generell ältere Menschen, also Menschen, die noch stärkere Rhythmen haben.
Jetzt haben wir eben aber diese Umstellung Sommerzeit und Winterzeit und zurück. Für welche Lösung würden Sie plädieren? Es wird ja oft drüber gestritten und immer wieder neu darüber nachgedacht.
In der Schlafmedizin und der Schlafforschung ist die Meinung eigentlich einhellig, so wie das auch vor ein paar Jahren in der europäischen Abstimmung entschieden wurde, abschaffen. Ja, wir haben hier etwas, was keinen Nutzen bringt. Warum machen wir den Quatsch?
Und welche Lösung wäre dann für Sie sinnvoll, also auf die Sommerzeit zu gehen oder bei der Winterzeit grundsätzlich, die wir ja hatten, zu bleiben?
Die Winterzeit ist die Normalzeit. Die Normalzeit ist dadurch definiert, dass die Sonne um 12 Uhr mittags in ihren höchsten Punkt erreicht hat. Und dann ist es mittags. So, und wenn wir ganzjährlich Sommerzeit hätten, dann würden wir morgens immer eine Stunde früher aufstehen. Also im Jahresmittel bekämen wir morgens zu wenig Sonnenlicht. Und wenn wir im Winter Sommerzeit hätten, dann wird das tatsächlich auch zu mehr Krankheiten führen. Das kann man auch messen. Und darum ist das bei uns Schlafforschern gar keine Diskussion, sondern eine klare Entscheidung. Es gibt nur eine richtige Zeit und das ist die Winterzeit.
Das ist ja mal eine definitive Ansage. Das war der Schlafforscher Dr. Albrecht Forster vom Uniklinikum Bern zum Thema Zeitumstellung. Jüdisches Leben ist unsicherer geworden. Es gab bei uns bereits Drohungen und auch Anschläge auf Synagogen. In Pforzheim wurde daher gestern zum Schabbat eine Menschenkette um die Synagoge organisiert, als Zeichen der Solidarität. Und in Stuttgart haben sich diese Woche Juden, Muslime und Christen zu einem interreligiösen Friedensgebet getroffen. Sophie Rebmann war dabei.
Krieg ist ausgebrochen.
Alon Wallach beginnt das Gebet. Er ist in Israel geboren und leitet den Trimum-Chor, einen Chor, in dem Juden, Muslime und Christen zusammen musizieren.
Und mit dem Krieg die Fragen: Wer ist Täter? Wer Opfer? Wer hat Schuld?
Die Suche danach sei menschlich, sagt der Chorleiter und bittet die am Krieg unbeteiligten Anwesenden doch,
die Schuldfrage beiseite zu legen und stattdessen die Kraft sammeln, unseren Schmerz zu teilen, damit das Schlimme nicht schlimmer wird.
Es regnet, aber das hält die Menschen nicht davon ab, gemeinsam zu beten und zu singen. Rund 200 Menschen sind zum Friedensgebet im Innenhof des Stuttgarter Hospitalhofs gekommen. Junge und Alte, Mütter mit Kindern an der Hand, Frauen mit Kopftuch. Dieses Miteinander sei wichtig, sagt Astrid Riele, evangelische Pfarrerin und Vorständin im Haus Abrahams. Der Verein setzt sich für interreligiösen Dialog ein und hatte das Gebet initiiert.
Das eine Ziel ist, uns wirklich in dem Wunsch und in der Sehnsucht nach Frieden zu verbinden. Und das tun wir ganz klassisch als religiöse Menschen im Gebet. Und dass wir auch zusammenstehen, einfach spüren, wir gehören zusammen und wir treten gemeinsam für den Frieden ein. Nach außen in die Stadtgesellschaft hinein ist ein ganz wichtiges Signal, dass Juden, Christen und Muslime im Frieden leben können, ja? Und dass Religion dann ihren Sinn erreicht, wenn die Menschen sich wirklich für Frieden einsetzen.
Auf ihre Anregung hin haben sich drei weitere religiöse Einrichtungen zum Friedensgebet zusammengeschlossen. Die israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs, die muslimische Gesellschaft für Dialog und die Stiftung Stuttgarter Lehrhaus für interreligiösen Dialog. Abwechselnd bringen sie nun ihre Anliegen vor, tragen christliche, jüdische und muslimische Friedensversionen aus der Bibel, der Tora und dem Koran vor und spielen Aufnahmen von Betroffenen der Gewalt in Nahost vor. Muslima Serpil Türkis Efe von der Gesellschaft für Dialog appelliert mit Blick auf Deutschland, die antisemitischen Übergriffe zu beenden, aber auch die Vorverurteilung von Muslimen, von denen viele unter Generalverdacht gestellt würden, mit der Terrormiliz Hamas zu sympathisieren.
Wir haben alle Angst. Angst um unser Jüdischsein, Angst um unser Muslimischsein. Noch mehr Angst um unsere jüdisch-muslimischen Allianzen, die jetzt vor großen Herausforderungen stehen.
So kommt jeder der Vertreter mit anderen Anliegen. Die Perspektiven unterscheiden sich, so wie sich die Melodien der Lieder unterscheiden. Und doch haben sich die Gläubigen der drei abrahamitischen Religionen zusammengefunden, um gemeinsam zu beten. Und sind dankbar, diese Möglichkeit bekommen zu haben.
Den Islamverbänden in Deutschland, den bläst aktuell der Wind ins Gesicht. Es gibt so einige Anfragen, was denn ihr Verhältnis zum islamistischen Teil der Hamas betrifft. So hat die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags, Muchterem Aras, diese Woche erklärt.
Die Sicherheit Israels, die Sicherheit von Jüdinnen und Juden gehört zur Staatsräson. Da stimmen wir alle gerne zu. Dann müssen wir uns auch überlegen, was hat das für eine Konsequenz? Und ich finde, eine Konsequenz ist, nochmal genauer zu überprüfen, wer steckt hinter diesen Verbänden, vor allem, wie handeln diese Verbände auch? Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen.
Mein Kollege Ulrich Pick aus der Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft tut dies seit langem. Und wir wollen versuchen einzuordnen. Uli, wie war denn genau die Reaktion der islamischen Verbände?
Also sie war insgesamt recht zögerlich und auch uneinheitlich. Beispielsweise der Zentralrat der Muslime hat sich zu Anfang sehr schwer getan. Und dann hat der Vorsitzende Ayman Masjek in einem Tagesthemeninterview ganz deutlich Position gegen den Überfall der Hamas bezogen. Andere Verbände haben sich nicht ganz so klar geäußert. Aber dezidierte Sympathie für Hamas ist bislang noch nicht von den großen Verbänden zu hören gewesen. Allerdings muss man sagen, dass zwei Verbände in einer verdammt schwierigen Lage sind, nämlich DİTİB, das ist der deutsche Arm des türkischen Religionsministeriums, und die Vereinigung Milli Görüş. Beide sind die beiden größten Verbände in Deutschland. Und sie bekommen aus Ankara, nämlich vom türkischen Religionsministerium, Vorbeter und zum Teil Geld. DİTİB bekommt fast all seine Vorbeter aus Ankara, Milli Görüş einige. Und da wird das Problem sichtbar, denn der Präsident dieser Behörde, also des Amtes für religiöse Angelegenheiten, hat in der Freitagspredigt in Ankara deutlich gegen Israel gehetzt. Ich lese jetzt die Übersetzung dessen vor, was in der Hürriyet steht. Wie ein rostiger Dolch, der am Herzen der muslimischen Geografie steckt, hat Israel in den von ihm besetzten Ländern auf alle Arten von Unterdrückung gegen Muslime zurückgegriffen. Das war aus Ankara zu hören und das sind die Geldgeber einiger deutscher Verbände.
Das ist natürlich absolut problematisch, wenn jetzt Imame in deutschen Moscheen aus Ankara kommen und eben das dortige Religionsministerium offensichtlich Sympathien für die Hamas zeigt.
Das ist in der Tat ein Problem und allein schon deshalb, weil DİTİB und Milli Görüş die meisten Moscheen in Deutschland haben. Also wir haben in Deutschland ungefähr 2500 bis 2700 Moscheen. Genaue Zahlen gibt es da nicht. DİTİB verfügt über 900 bis 1000. Milli Görüş über 400 bis 500. Also beide zusammen deutlich mehr als die Hälfte. Und das heißt im Grunde genommen, ein Durchschnittsmuslim, der gar nicht jeden Freitag in die Moschee geht, sondern nur dann und wann, wird voraussichtlich in eine Moschee dieser beiden Vereine gehen. Das ist das eine. Wir müssen natürlich im gleichen Atemzug sagen, Hasstöne sind hier in Deutschland von diesen beiden Verbänden noch nicht zu hören gewesen. Aber wir sehen eine Kluft. Ankara, also derjenige Standort, der Personal gibt nach Deutschland, hetzt gegen Israel. Und hier, ja, was hört man hier? Bisher noch nichts. Aber wie kriegt man das in Ausgleich? Zudem muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass bei DİTİB zum Beispiel im Beirat Vertreter des Religionsministeriums sitzen und was zu sagen haben. Das ist nicht ganz unproblematisch.
Was heißt das denn jetzt eigentlich für die deutsche Politik? Also gerade vor dem Hintergrund, dass Sie ja in den Verbänden die Ansprechpartner auch sehen.
Das ist nicht ganz einfach für die Politik. Die Verbände sind bisher die einzigen Ansprechpartner der Politik, aber sie repräsentieren nur eine Minderheit. Man spricht davon, dass nur 25% der hiesigen Muslime in diesen Verbänden organisiert sind. Das heißt, wenn man die Verbände anspricht, hat man keine Mehrheitsmeinung. Das muss man ganz klar im Auge halten. Es ist wichtig, dass die Politik auf die Suche geht, auch nach Ansprechpartnern, die unabhängig sind. Ich kann Ihnen zum Beispiel erzählen, dass mir es passiert ist, dass ich nach einer Podiumsdiskussion in Stuttgart, dass drei Menschen auf mich zukamen, sagten, sie seien früher bei DİTİB oder bei den Bosniaken gewesen und sehr, sehr unzufrieden über die dortige Politik und wollten jetzt einen neuen Verein gründen. Das sind ja kleine Ansätze, die gefördert werden müssen. Und solche Leute müssen sich auch laut äußern. Ich glaube, die Politik stößt nicht von alleine darauf, aber darin liegt wohl die Zukunft, denn es kann ja nicht auf absehbare Zeit so sein, dass die Minderheit der Verbände vorgibt, für alle zu sprechen. Das ist erstens in der Arithmetik nicht richtig und zum Zweiten fühlen sich sicherlich ganz, ganz viele Muslime falsch wiedergegeben.
Vielen Dank für das Gespräch an meinen Kollegen Ulrich Wick. Seit dieser Woche sind sie zurück, die unbeugsamen Gallier. Asterix Band 40 ist raus mit dem Titel Die weiße Iris. Keine Blume in diesem Fall, sondern eine Achtsamkeitstechnik. Und damit will ein römischer Motivationstrainer schaffen, was alle Legionäre zuvor in 39 Bänden nicht geschafft haben, nämlich die unbeugsamen Gallier brechen. Wie dieses Ringen ausgeht, weiß Mark Kleber. Er hat schon einmal in die weiße Iris reingeschnuppert.
Caesars Armee hat ein Problem.
Zum Angriff!
Nein, eben nicht. Statt in den Kampf zu ziehen, gehen die Legionäre im 40. Asterix-Band lieber eine Runde chillen. Was tun? Drakonische Strafen oder Solderhöhung? Bringt alles nichts, grummelt Caesar. Aber sein oberster Truppenarzt Visus Versus hat eine neue Lösung parat.
Nur ein glücklicher Legionär ist ein kampflustiger Legionär. Dazu braucht es positives Denken und eine gesunde Ernährung.
Motivationstraining also plus frische Kost. Dann klappt's auch wieder mit der Kampfmoral, verspricht der römische Mentalguru. Sogar das berühmte kleine gallische Dorf will er mit seiner Methode einnehmen. Statt Attacke also, Charmoffensive. Als Dorfschmied Automatix den Hammer schwingt, säuselt Visus Versus.
Spürst du die positive Schwingung dieses Klanges?
Einen Wutausbruch von Häuptlingsgattin Gute Miene deutet er flugs um zum Zeichen einer starken Persönlichkeit.
Du funkelst und schillerst förmlich mit deiner wunderbaren Gabe.
Und Gute Miene entdeckt plötzlich verschüttete Sehnsüchte.
Ehrlich gesagt führe ich nicht ganz das Leben, das ich mir erträumt habe.
Tatsächlich, mit seiner Mischung aus Sinnsprüchen und Sanftmut gelingt dem intriganten Influencer, den Dorfbewohnern ihre Kampfeslust zu nehmen und sie in harmonisch tolerante Fitnessfans zu verwandeln. Genüsslich treiben im aktuellen Asterix-Band Zeichner Didier Conrad und der neue Texter Fabrice Caro ihr Spiel mit unserer Gegenwart und karikieren im gallischen Gewande allerlei Zeitgeist und alltägliche Absurditäten. Asterix erkennt seine Freunde jedenfalls kaum wieder.
Wo sind meine kühnen Raufbolde? Wo sind meine Gefährten, die so gerne lachen, trinken und schlemmen?
Selbst die Wildschweine sind so relaxed, dass sie nicht vor Obelix wegrennen, sondern mit ihm kuscheln. Der neue Band bietet wieder mehr von dem Witz, den die Asterix-Erfinder Uderzo und Goscinny ihren Geschichten gegeben haben. Zu heimlichen Hauptfiguren werden dabei Gute Miene und Majestix, die erst nach Geschlechterrollenstreit und tiefer Krise wieder zueinander finden. Am Ende siegen, was auch sonst, gallischer Witz und Zaubertrank über die weiße Iris. Aber Asterix hat genug gelernt, um sogar dem großen Cäsar ein kleines Stückchen Lebensweisheit mitzugeben.
Verzeihung ist die schönste Blüte wahrer Größe.
Ganz am Ende? Natürlich nicht. Denn was wäre ein Asterix-Band ohne das gewohnte Wildschweingelage? Also am Schluss alles beim Alten? Nein. Denn wenn man genau hinsieht, hat sich etwas verändert. In diesem Band sitzen beim Abschlussfest Männer und Frauen gemeinsam an den Tischen. Vielleicht ist ein bisschen weiße Iris ja doch nicht so falsch.
Schnellere Abschiebungen, mehr Rechte für die Polizei bei Hausdurchsuchungen. Die Bundesregierung hat diese Woche ein Bündel restriktiver Maßnahmen, so Innenministerin Faeser, beschlossen, um illegale Migration nach Deutschland zu begrenzen. Dafür gab es von vielen Seiten Schelte, allerdings mit unterschiedlichem Tenor. Für die einen gingen die Beschlüsse nicht weit genug, den anderen wiederum viel zu weit. Über den Streit aller wiederum freut sich die AfD. Wir wollen versuchen, daher ein wenig Klarheit durch Fakten zu schaffen. Und mein Kollege Michael Lehmann hat sich die Zahlen einmal angeschaut. Michael, Deutschland hat ja aktuell nach Angaben des Flüchtlingswerk UNHCR 2,1 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Wie viele sind denn davon überhaupt ausreisepflichtig?
Ausreisepflichtig sind 255.000 nach aktuellen Zahlen. Allerdings sind davon 205.000 geduldet oder Menschen mit einem Bleiberecht. Das heißt, die dürfen bis auf Weiteres in Deutschland bleiben. 50.000 bleiben demnach übrig, die ausreisepflichtig sind.
Das ist natürlich eine ganze Menge. Wie soll denn das dann bei den Abschiebungen konkret funktionieren?
Es gab immer wieder unschöne Szenen in den letzten Monaten, die man vermeiden will. Allerdings heißt im Moment das Signal schon deutlich, wir wollen mehr abschieben aus Deutschland. Nach den neuen Gesetzen soll es erlaubt sein, Menschen, die abzuschieben sind, 28 Tage vor ihrer Abschiebung in Gewahrsam zu nehmen. Sehr umstritten die Entscheidung. Bisher waren es 10 Tage und vor ein paar Jahren gab es dieses Gewahrsam noch gar nicht. Also es ist schon eindeutig so, dass man die Zahl der Abschiebungen, die gesetzlich erlaubt ist, möglichst auch ganz ausschöpfen will.
Städte und Kommunen klagen, dass sie mit der Integration Geflüchteter überfordert sind. Welche Maßnahmen wären denn da zur Unterstützung sinnvoll?
Nach wie vor wichtig natürlich Sprache. Sprachkurse werden angeboten, man will das noch verbessern, das System. Und da kann man natürlich auch auf Seiten der Flüchtenden selbst einiges noch verbessern. Viele müssen einfach lernen, dass es das Allerwichtigste ist, schnell die Sprache zu lernen. Wenn sie zum Beispiel eine Arbeit suchen, geht das ganz ohne Deutschkenntnisse überhaupt nicht. Und der Deutschkurs, der sie einigermaßen Deutsch sprechen lässt, der dauert ja keine Jahre, der ist ja innerhalb ein paar Monaten abzuschließen. Das ist das eine. Das andere ist die dezentrale Unterbringung von Flüchtenden raus aus diesen Sammelunterkünften, wo wir ja eh Schwierigkeiten haben, momentan sie alle unterzubringen. Es wird immer wieder auch von Flüchtlingsorganisationen gefordert, dass mehr Menschen privaten Wohnraum zur Verfügung stellen können. Wäre eine gute Chance.
Mir scheint oft, dass das Flüchtlingsthema mit dem Migrationsthema in einen Topf geworfen wird. Aber das ist doch eigentlich ein ziemlich großer Unterschied, oder?
Ja, in der Tat. Die Migration, oft ja auch die Arbeitsmigration, die brauchen wir. Es gibt hohe Summen, die die deutsche Regierung zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit investiert, um beispielsweise Pflegekräfte aus Tunesien oder aus den Philippinen zu uns zu bringen. Da brauchen wir dringend Menschen, die bereit sind, bei uns zu arbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es aber diese Flüchtlingsbewegung, die mit der Arbeitsmigration nichts zu tun hat, wo Menschen aus Kriegsgebieten zu uns kommen. Und gerade die ist nicht nur wegen der Ukraine stark angestiegen, bei uns in den letzten Jahren. Und darum geht es bei der aktuellen Diskussion, auch bei der Überforderung, die viele empfinden.
Welche Möglichkeiten haben denn eigentlich Geflüchtete bei uns, einen Job zu bekommen, Arbeit zu bekommen?
Eigentlich nach 3 Monaten gute Möglichkeiten. Die ersten 3 Monate ist es verboten. Da muss die Registrierung erstmal abgeschlossen werden, muss derjenige oder diejenige erstmal bei uns ankommen, die Grundregeln verstanden haben. Und dann kann er über die Ausländerbehörde zunächst einen Antrag stellen, dass er arbeiten möchte oder sie. Und dann wird geprüft, was man der oder demjenigen Flüchtenden anbieten kann. Da gibt es oft lange Listen in den Computern der Arbeitsagenturen, was da möglich ist, von der Servicekraft bis eben zur Reinigungsfachfrau oder Fachmann. Und dann gibt es die Möglichkeit, wenn man mehrere Jahre hier ist, allerspätestens nach 4 Jahren unbegrenzte Arbeitserlaubnis zu bekommen. Dann kann man auch, wenn man will, sich als Selbstständiger versuchen.
Die Themen Flucht und Migration, die treiben die Menschen hierzulande um. Es wird sehr emotional darüber geredet. Wie lässt sich denn angemessen über die Problematik sprechen?
Das ist ein schwieriger Punkt. Wir erleben alle, dass auch in Familien gestritten wird um das Thema. Selbst die Grünen, die bisher eine einheitliche Linie hatten als Partei, haben sich in den letzten Wochen nicht einigen können auf einen gemeinsamen Kurs. Es hilft eigentlich nur weiterhin der offene Austausch, das Miteinander sprechen. Ich selber versuche es im Freundeskreis ganz offen zu tun. Da gibt es auch alle möglichen Meinungen. Und es ist interessant, wie man dann doch manchmal nach 1-2 Stunden miteinander sprechen und zuhören, voneinander lernen. Und das gilt auch dann für die Extremparteien an beiden Rändern, links und rechts, dass man nicht auf den ganz harten Argumenten sitzen bleibt, sondern sich bewegt und bereit ist, vielleicht auch mal eine neue Linie auszuprobieren.
Also ein deutliches Plädoyer für mehr Zuhören und aufeinander zugehen. Das könnte das Klima in der Migrationsdebatte deutlich verbessern. Herzlichen Dank für die Informationen an meinen Kollegen Michael Lehmann.